Diese Woche reden wir über hammerharte Dinge. Da wird selbst dies zahlisch völlig außer Rand und Band. Herzlich willkommen hier bei einer neuen Ausgabe von Quotenmeter FM. Ihr kleines Tischfeuerwerk hier am Wochenende, an jedem Wochenende. Und heute bin ich mit Mario Thunert verabredet, denn wir haben uns wieder derbes Qualitätsfernsehen angeguckt.
Hi Fabian. Ja, das haben wir. Ein bisschen hat es sich gerade so ein bisschen verrucht schon angehört, als du gesagt hast, es geht um hammerharte Dinge, ja. Also, schauen wir mal, wie erotisch oder nicht das wird. Ich habe mir eigentlich irgendwie mal vorgenommen, für heute irgendwie am Anfang so ein bisschen Tierstimmen einzubringen. Irgendwie, ich hatte gedacht, vielleicht könnte ich mal ein Schaf imitieren oder Robben. Robben konnte ich früher immer Schule immer ganz gut. Weil ich dachte, vielleicht können wir so ein paar Hörerinnen und Hörer abgreifen, ja, von Kalk und Welk. Die imitieren ja immer das Wirren eines Pferdes am Anfang des Podcasts. Also lieben Gruß an dieser Stelle. Aber ich habe dann gedacht, ich lasse das dann doch lieber bleiben, weil ich glaube, der Einzige in der deutschen Medienlandschaft, der das seriös machen kann, ohne dabei lächerlich zu wirken, ist Oliver Kalkofe. Und da ich sein Format definitiv nicht habe, habe ich das dann doch sein gelassen. Also dann bitte, Fabian, dann baue mal du mal die Brücke jetzt, bin ich gespannt, wie du es machst, von Robben und Schaf zu Barbara Salisch.
Ja, Barbara ja. Salisch hat noch nicht über Robben verhandelt, aber vielleicht gab es mal einen Fall, wo vielleicht ein Robbenschlechter erschlagen wurde. Man weiß
es
nicht.
Wer schlachtet den Robben? Die sind doch so süß.
Ja, es gibt so Menschen, aber tatsächlich kommen wir dazu, dass es einen Fall gab, wo eine Frau erschlagen wurde. Aber genau. Bevor ich damit starte, bei der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2002, wo Deutschland gegen Argentinien, oder Brasilien, Zweiter wurde. Ich weiß noch, das Spiel war irgendwann um 13 Uhr. Und danach waren wir sogar noch, als wir nur Zweiter wurden, haben wir noch als Jugendliche zu Hause, auf dem Fußballplatz Fußball gespielt. Und da habe ich nämlich einen Rekord geschafft. Ich habe nämlich dann einen Abschuss gemacht. Ich war nämlich da im Tor, habe einen Abschuss gemacht und da hat eine gute damalige Freundin mitgespielt. Der war dann so ein bisschen langweilig, dann hat sie so ein bisschen an den Blumen gezupft. Und dann hat sie den Ball von meinem Abschuss genau auf den Kopf bekommen und ist umgeplumpst.
Das ist fies, ich muss sagen, aber das ist wirklich fies, weil wenn du derjenige bist, der nicht schießt, sondern den Ball an den Kopf kriegt, ne, ist es nicht mehr so lustig und ich habe tatsächlich diese Erfahrung auch mal gemacht im Sportunterricht, da war dann irgendein Schulkamerad von mir, der hat sich dann auch mal gedacht, irgendwie mit dem Ball irgendwie so eine Ecke zu schießen und hat dann praktisch vom Seiten aus des Feldes der Sporthalle eine Flanke geschossen und ich habe die voll an den Kopf gekriegt, also an den Hinterkopf. Also ich weiß nicht, wie das bei deiner Freundin war, aber ich konnte mich halt darauf auch überhaupt nicht vorbereiten. Das heißt, es waren zwei Sachen, die mich dann praktisch umgehauen haben. Das eine der Schmerz und das andere der Schock. Das ist wirklich fies.
Und aber, der Ball ist natürlich so geschossen worden, dass er eigentlich gar nicht zu ihr hätte hinkommen können.
Aber der Wind war, oder hast du so eine Bananenflanke
so
geschossen? Oder?
Ja, das war eine Bananenflanke. Bananenabschluss.
Ich muss aber sagen, das war noch nicht mal das Schlimmste in meinem, wenn ich das noch kurz anfügen darf, um so ein bisschen Mitleid noch zu ernten, bevor wir dann zu Salisch kommen. Das war nicht das Schmerzhafteste in meinem Leben, sondern ich habe auch mal einen Schneeschieber gegen meine Nase bekommen von meinem Kumpel, weil wir damit eine Ratte erschlagen wollten. Wir hatten vor unserem Haus immer ein Gebüsch, wo Ratten waren. Und dann hat mein Vater immer Rattengift ausgestellt, ja. Und dann dachten wir, wir sind total coole und starke Jungs und wollten dann die Ratte selber erschlagen mit dem Schneeschieber. Und anstatt aber die Ratte zu erwischen, hat er dann meine Nase erwischt. Und dann musste ich mir meine Nasenscheidewand musste ich mir richten lassen. Ja, also,
aber wenn wir schon beim Thema Ratten sind, wir hatten bei uns im alten Haus auch mal eine Ratte. Da ist dann der Kammerjäger gekommen.
Okay.
Und wir hatten aber ein Fliegengitter da noch. Und dieser Kammerjäger hat die Ratte so bösartig erschreckt, er hat sie nicht fangen können, dass sie dann, als wir nicht in dem Raum waren, ist die rausgeklettert, hat sich durch Fliegengitter im zweiten Stock durchgebissen und war nie wieder da.
Aber wo ist sie dann hin? Ist sie dann
raus,
irgendwo verreckt,
die wollte
oder?
Nie wieder zu uns, nein.
Ach so, die ist dann geflüchtet.
Die ist geflüchtet, hat sich gedacht, hier werde ich erschlagen, hier bleibe ich nicht.
Ich dachte jetzt, die wäre dann irgendwie zu euch in den Wohnraum gelangt und hätte die ganze Zeit bei euch hinterm Kühlschrank gelebt und hätte da von euren Käsekrümeln noch ein schönes Leben verbracht.
Nee, so. Ratten mögen ja eigentlich gar keinen Käse, aber es wäre viel cooler, wenn ich dann vielleicht so eine, wenn die Ratte vielleicht manchmal auf meinen Kopf gesprungen wäre und wie bei Ratatouille dann mir beigebracht hätte, wie ich so wunderbar richtig gut kochen könnte.
Ja, super. Das wäre eine schöne Geschichte gewesen. Da hättest du auf YouTube auch viele Leute mit beeindrucken können, aber leider ist es nicht so gekommen. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Vielleicht,
das kann auch werden, ja. Was viele sich gedacht haben, jetzt kommt Barbara Salisch um 20.15 Uhr. Das ist völlig neu. Warum ist man noch nie vorher auf die Idee gekommen? Ist man ja damals schon 2002 vor der WM damals in Südkorea und Japan. Da hatte nämlich Sat.1 die Rechte ab 21 Uhr in Highlights gezeigt. Die Spiele waren zeitversetzt alle am Vormittag. Mhm. Und deswegen kamen die Highlights immer in der Highlights-Sendung ab 21.15 Uhr und deswegen gab es zweimal Richter Alexander Holt und zweimal Barbara Salisch. Richter Holt hatte beim ersten Mal, glaube ich, 3,6 Millionen Zuschauer und Barbara Salisch kam auf 3,50 Millionen Zuschauer. Das ist damals gut, muss ich aber schon fast sagen. Jetzt war es ja diese Woche wieder im Fernsehen und Barbara Salisch hat 2,15 Millionen gehabt. In der Zeit, wo es noch kein wirklich gutes Internet gab, wo es 1000 Fernsehsender gefühlt mehr gibt, wo es auch andere Ablenkungen gibt, wo man halt einfach digitaler ist, wo man 1000 Sachen mehr kann, muss ich sagen, ist 2,15 für diese Sendung, die es auch jetzt seit 25 Jahren schon gibt, Bombenquote oder Bombenreichweite. Hätte ich nicht gedacht.
Ja, hast du recht. Also Bomben würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt sagen, aber es ist eine ordentliche Reichweite auf jeden Fall und auch mehr, als ich gedacht hätte. Also ich habe tatsächlich, bevor ich das geguckt habe, dachte ich, ja, wenn die das wirklich schaffen, da gute Schauspieler zu verpflichten und das auch spannend zu inszenieren, dann kann das echt einen Aufschlag geben. Dann habe ich es geguckt, habe festgestellt, dass sie das nicht geschafft haben und dass das tatsächlich teilweise, da kommen wir ja dann gleich drauf, echt, sagen wir mal, gewöhnungsbedürftig war. Und dann dachte ich, das könnte auch ein Vollflop geben, theoretisch. Und jetzt ist es tatsächlich irgendwie so ein Mittelding geworden, wo man aber trotzdem davon sprechen kann, dass RTL damit grundsätzlich zufrieden sein kann. Und ich bin jetzt mal gespannt, ob sie jetzt unabhängig von der inhaltlichen Bewertung sagen, weil die Quoten stimmen, wir machen das wieder.
Ja, vor allem,
schauen wir mal.
Also Barbara Salisch hatte immer so 800.000, 900.000 Zuschauer am Nachmittag und ungefähr gefühlt 90% dieser Zuschauer sind dort immer über 50 Jahre. War jetzt bei der Folge anders. Da hatten wir eben knapp eine halbe Million Zuschauer, das heißt, wir hatten rund 80% nur über über 49-Jährige. Also es haben auch schon wieder ein bisschen mehr junge Leute zugeguckt, muss man dann auch sagen, ist ein bisschen, muss man sagen, respektvoll, 11,4%, vielleicht wäre es auch ein bisschen erfolgreicher
gewesen. Ja, ist respektabel.
Wenn es direkt hinter Gute Zeiten, Schlechte Zeiten gelaufen wäre, hätte RTL nicht noch 10 Minuten über den, über den Amoklauf berichtet.
Stimmt, ja. Also wenn der jetzt nicht passiert wäre, könnte man diskutieren, ne? Weil man könnte sagen, dass vielleicht die Leute, die sich dann informieren wollten, dann eher, obwohl das RTL aktuell Spezial auch gute, ganz gute Quoten hatten, sind dann vielleicht einige doch dann ins Erste gewechselt, ne, um dann da nochmal den Brennpunkt zu gucken. Und vielleicht die Tagesschau hatte auch nochmal vielleicht ein paar mehr Zuschauer. Deswegen, ja, könnte man das Gedankenspiel an den Tag legen, dass es vielleicht an einem anderen Sendedatum ohne dieses Ereignis vielleicht sogar noch besser gelaufen wäre. Ne? Das weiß man nicht genau, könnte man mutmaßen.
Ja. Ja, wie du schon sagtest, dachte ich ja auch irgendwie, der größte Fall, da geht es jetzt richtig um Mord, um Mafia, weil Barbara Salisch, das ist ja wirklich eine Richterin und die hat auch früher.
Das ist eine Richterin, die, ja.
Ja, aber als die noch nicht fürs Fernsehen gearbeitet hat, hat die ja wirklich hier Strafprozesse bearbeitet in Hamburg, also wirklich so richtig große Fälle, die es in sich hatten. Und dann macht sie fürs Fernsehen diesen Quatsch. Also wahrscheinlich, ja.
Es war doch auch so, ne, dass in dem ersten Sendejahr, ich weiß nicht, 1999, glaube ich, war das, als sie auf Sendung gegangen ist, da wurden ja auch tatsächlich, glaube ich, noch reale Fälle verhandelt, ne?
Genau.
Und ich weiß nicht, war das nicht sogar auch, dass dann da dieser Maschendrahtzaun?
Das war der Maschendrahtzaun und es war stinklangweilig.
Ja, und das hat Raab dann gesampelt, diese, wo dann diese Marie-Louise Kuschinski, das ist die Rolle von Hans-Werner Olm, ich weiß jetzt nicht, wie die heißt, die heißt so ähnlich, auf jeden Fall diese Frau als Zeugin irgendwie ausgesagt hat und das hat Raab dann, glaube ich, gesampelt und diesen Song draus gemacht, ne? Damals.
Ja, genau. Und da ging es halt dann nur um so Straftaten wie Körperverletzung, Diebstahl.
Ja.
Quatsch, nein, da ging es noch nicht davor. Nee. Da ging es um so zivilrechtliche Streitfälle.
Genau.
Die, glaube ich, ich weiß auch gar nicht, ob die eine rechtliche Bindung hatten.
Das weiß ich auch nicht. Da war ich noch zu jung, ich war damals 4.
Ja.
Also ich kann mich noch an Maschendrahtzaun erinnern tatsächlich, weil mein Vater sich dann auch die CD gekauft hat und die war bei uns im CD-Schober und die habe ich dann gehört, das war meine erste Raab-Erfahrung. Aber ja, wie das da am Anfang genau war, weiß ich tatsächlich auch nicht. Also wie sich das dann auch rechtlich verhalten hat, weil normalerweise darfst du ja, haben diese Leute, die dann da vor Gericht aussagen und die dann auch verurteilt werden, einen gewissen Datenschutz eigentlich, ne? Dass das dann in die Öffentlichkeit gelangt und wie also die das dann geregelt haben. Also
man muss sich da auch keine Aktenordner vors Gesicht halten, die Fernsehsender müssen es zensieren.
Ja, genau, teilweise schon und wie die das dann abgeklärt haben rechtlich oder ob das dann so halb war, ich weiß es auch nicht. Also
nee, ich glaube, das wird einfach rechtlich bindend, ist wahrscheinlich wie so eine Talkshow, so ein Prozess, aber jetzt hat man gesagt, so für 25 Jahre macht man jetzt diesen großen Fall. Und Heidenai, der war ja, also ich habe da ja auch schon vor längerer Zeit ein Thema geschrieben, es wurde dann gestern veröffentlicht, warum eigentlich Barbara Salisch noch so gut bei RTL funktioniert, warum auch die Wiederholungen bei Sat.1 Gold oder auch von den anderen Gerichtsshows auch bei RTL ab so gut funktionieren. Und es ist natürlich, dass man zum einen diese Gesichter kennt und zweitens das, was da ja aufgeführt wird, ist keine Gerichtsverhandlung. Eine Gerichtsverhandlung, also das, was wir da gesehen haben letzte Woche bei Barbara Salisch, irgendwie der war es vielleicht doch nicht. Also da geht ja kein Staatsanwalt vor Gericht, weil entweder bist du dir sicher oder bist du nicht sicher, aber dass dann wieder irgendwelche Sachen ans Licht kommen, das passiert in der normalen Verhandlung nicht. Und dass dann auch irgendwie das Fernsehen, irgendwie so ein Internetmagazin, auch, was ich auch lustig fand, weil es war ja scheinbar auch in diesen Filmaufnahmen hat man ja ein RTL-Team gesehen. Aber lustigerweise war es nicht das RTL-Team, was dann immer die entscheidenden Hinweise gegeben hat.
Es war so ein fiktiver, ne?
Trash-Nachrichtensender. Ich würde mal sagen, dass in den USA, was zu Fox gehört?
TNT? TMS. Ach, TMS. TNT ist ein Filmsender, stimmt, ja.
Genau, TMS. Auch so eine ganz komische, ganz komischen Namen gehabt. Ich habe mir das jetzt nicht weiter gemerkt, aber
ich auch nicht.
Ganz schön, wie man dann Frau Salisch zum Gerichtsgebäude gefahren hat und dann hieß es, ist mir zu viel los, gehen Sie doch bitte an den Hintereingang.
Ja, aber man kann gar nicht richtig viel gesehen, oder? Also da waren paar Journalisten und so, aber ich fand das ganze Szenario letztendlich dann so von der, dass man irgendwie so ein bisschen eine gewisse Öffentlichkeit irgendwie aufbaut, die das, diesen Gerichtsprozess dann verfolgt, um da so einen gewissen Resonanzrahmen zu geben, fand ich ein bisschen dürftig. Also da hat man dann doch auch schon relativ früh die Sparvariante erkannt. Dann.
Die waren wahrscheinlich schon drin, weil sonst gäbe es ja keine Plätze mehr.
Ja, natürlich. Und die Plätze sind rar gesät. Das ist auch ein Problem gewesen, ja.
Das ist tatsächlich in jedem Gerichtssaal so, dass die Plätze wirklich rar gesät werden. Erst durch Corona kam man auf die Idee. Wir hatten ja zum Beispiel diesen Prozess von Beate Zschäpe, wo irgendwie, wo ausländische Medien keinen Platz bekommen haben. Und auch dieser Richter, der damals das gemacht hat, der ist sehr, sehr umstritten, hat mir dann jemand erzählt. Aber dass du heutzutage sagst, ja, wir streamen einfach den gesamten Prozess in eine Turnhalle nebendran oder wir machen das in der Turnhalle, das ist eigentlich erst seit Corona so. Und auch bei vielen anderen Prozessen, auch kleineren Prozessen, wenn einfach viele Leute beteiligt sind, werden irgendwelche Hallen gemietet, wo dann der Prozess drin stattfindet, was ja auch irgendwo gut ist.
Ja, sicherlich, bloß ich fand, dass das Studio schon sehr klein ist, aber da können wir ja dann, wenn wir inhaltlich in die Tiefe gehen, noch drüber sprechen, aber bevor wir das machen, vielleicht könnte ich noch einen Eindruck mit dir teilen, der mir aufgefallen ist.
Dass der Hund dabei ist.
Ah, der Hund, der war süß. Also das fand ich, das fand ich sweet. Nee, also das ist mir eher, also der Hund hat mir noch mit am besten gefallen. Der hat eine gute Performance hingelegt. Was mir noch aufgefallen war, ich weiß nicht, ob du das auch registriert hattest, wahrscheinlich schon, weil ich glaube, du hast es auch in der Mediathek schon mal vorab geguckt, ne? Dass das bei RTL Plus tatsächlich nicht wirklich prominent platziert wurde, dieser Prozess. Ich weiß nicht, ob es damit zusammenhing, dass sie die lineare Ausstrahlung nicht schädigen wollten oder dass sie da den Fokus drauf gelegt haben und nicht auf das Streaming. Aber jetzt habe ich eben auch noch mal geguckt und es ist immer noch nicht in den Head Topics bei RTL Plus. Und da sind noch ganz viele alte Sachen irgendwie drin. Also, ja. Keine Ahnung, Sachen, die man schon mal hätte rausnehmen irgendwie können.
Irgendwie und ist das mit diesen Head Topics, wie du schon sagst, immer ein bisschen sehr verwoben. Man hat allerdings ein bisschen die Filmerei angepasst.
Ja,
man hat auch nicht nur auf Stative gesetzt und dass sich alle anschreien, sondern man hat es auch filmisch ein bisschen besser aufbereitet.
Ja, da hast du recht, das hat man. Ich habe mir nur noch mal die Frage gestellt, kurz noch zu dem Zusammenhang, dass, also zum Beispiel Big Bang Theory wird da reingenommen. Ja, klar, ist eine beliebte Serie, aber halt auch eine alte. Und dass man da sowas brandneues, wenn man das eben auch als Special, besonderes Special verkauft, dass man das dann bei RTL Plus nicht ins Head-Topic mit reinnimmt, hat bei mir schon ein paar Fragezeichen aufgeworfen. Also entweder ist das einfach irgendwie Unachtsamkeit, dass das nicht bedacht wurde, dann ist das auch nicht gut, oder tatsächlich, dass man vielleicht auch inhaltlich gar nicht so bei RTL überzeugt war davon und man das dann auch nicht zu, dem nicht zu viel Platz einräumen wollte, weil man vielleicht auch gedacht hätte, dass das irgendwie teilweise schon ein bisschen peinlich ist, was da lief, was es meiner Meinung nach auch war. Aber ja, gut. Und was du sagst mit dem Filmerischen, hast du recht, ja, man hat versucht, das Ganze so ein bisschen filmischer zu machen. Man hat so ein paar ruhigere, ich würde fast sagen poetischere Kamerafahrten irgendwie hat man eingesetzt, um so ein bisschen einen filmischeren Primetime-Stil zu inszenieren, ja. Sah teilweise auch recht hochwertig aus, dass man so ein bisschen eine poliertere Optik, würde ich fast sagen, hatte, aber das blieb doch dann alles sehr an der Oberfläche, weil ich fand, den Fall, das hast du ja eben auch schon angedeutet, das hätte auch ein Fall sein können, den du in der Daytime hättest erzählen können. Deswegen hatte ich so ein bisschen den Eindruck, dass die einfach einen recht beliebigen Fall, der auch im regulären Format bei Salesch hätte laufen können, genommen haben und den haben die dann halt gestreckt und so ein bisschen auf Hochglanz poliert. Und ja, so ein bisschen dieser, alter Wein in neuen Schläuchen.
Also man hat ja wirklich nochmal den einen Fall nochmal ein bisschen ausgebaut, aber dieses Mal war es so, dass der Angeklagte, der wirklich auch angeklagt war, ja dann scheinbar der Verdächtige ist, der Schuldige ist. Also das fand ich dann schon ein bisschen überraschend. dass es mal so ist. Also das konnte man fast mal im Kalender markieren. Und ja. diese ganze Geschichte da außen herum, die war ein völliger Blödsinn.
Also, ich muss sagen, Blödsinn. Also man kann sich das schon vorstellen, ne? Also ich, wie gesagt, das ist so ein Szenario, was man eigentlich grundsätzlich aus diesen Kurzshows von, was weiß ich, Ulrich Wetzel, von Alexander Holt und was hast du nicht alles gesehen, kennt. Das sind ja immer so Sachen, die auch so ein bisschen dann ins sehr Absurde gehen, ne? Was sich dann so eskapistisch hochschraubt. Und klar, das war natürlich auch wieder irgendwie so ein Fall, wo irgendwie halt so ein Ehemann ist, der irgendwie gewalttätig ist gegenüber seiner Frau, und dann hast du halt diesen anderen Psychopathen, der irgendwie verdächtigt wird, ein Serienkiller zu sein. Das ist dann alles so ein bisschen sehr polarisiert und aber so ein bisschen trashig anmutend.
Darf ich mit dir mal auf den Inhalt eingehen? Also es ist ja so, ja, dass dieser Kammerjäger, der wird beschuldigt, dass er die Frau jahrelang gequält hat, umgebracht hat, und jetzt ist er eben beschuldigt worden. Dann kam man auf die Idee, dass man irgendwie sagt, dass der Ehemann irgendwie ein gewalttätiger Typ ist und Frauen klein macht.
Genau.
Dann ging es ja irgendwie in die Richtung, dass
dann tauchte dieses Tagebuch auf.
Dann tauchte dieses Tagebuch auf.
Genau.
Wo man dann auch am Ende gesagt hat, schon komisch, warum sind da nur 6 Seiten drin, und ist das jetzt eigentlich echt? Also das hat man jetzt auch nicht so wirklich so ein bisschen bestätigt, das ging so ein bisschen ins Leere.
Ja.
Und dann hat man irgendwie trotzdem den Kammerjäger verurteilt, obwohl sich an seiner Beweislast eigentlich überhaupt nichts geändert hat.
Doch, die haben ja das versucht, dann mit diesem Ring das so zu bauen. Also das auf diesem einen, man kann da, also das ist halt auch so ein bisschen CSI auf billig, ne? Also CSI hat früher halt auch so in den frühen 2000er so ein bisschen damit gespielt, dass sie dann irgendwelche Fotos haben, wo irgendwelche Spiegelungen auftreten, und dann haben die da halt rangezoomt, und der IT-Spezialist, der hat dann das rausgefiltert, und dadurch haben die dann halt das als Indiz genommen,
aber,
was dann
aber das Ding war ja, es ging um den einen Ring, mit dem er wohl sie irgendwohin, ich glaube, auf die Brust geschlagen hat.
Ja, irgendwie sowas, ja.
Und aber es wurde nie bewiesen, wer sie jetzt eigentlich mit dem Ziegelstein umgenockt hat.
aber irgendwie war das dann doch so anscheinend gebaut, dass er dann das anscheinend, manchmal ist das dann so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, ne? Das sind dann so, das hatte man früher manchmal auch so ein bisschen bei Mord ist ihr Hobby oder bei Columbo, da gab es dann teilweise auch so Folgen, oder auch bei CSI, wo man dann dachte, ja, also wenn das jetzt das ausschlaggebende Indiz ist, so hundertprozentig ist der Beweis nicht. Aber ich würde tatsächlich sagen, dass das noch mit einer der kleineren Schwächen war des Formats. Generell muss man sagen, fand ich es auch so ein bisschen, hat es sich sehr einfach gemacht teilweise, ne? Also es sind dann ja diese Fotos aufgetaucht, wo die Schwester dann mit dem Ex-Mann der Toten zusammen war. Und die Fotos, die sind dann halt einfach aufgetaucht. Also das heißt, das war jetzt auch nicht unbedingt damit verbunden, dass Barbara Salesch mit ihrem Vernehmungsgeschick irgendwie was aus Zeugen, die vor Gericht ausgesagt haben, irgendwie was rausgefiltert hätte, sondern das war einfach Zufall, ne, dass die Fotos dann aufgetaucht sind, und dann auch mit diesem Tagebuch und so. Also das war, hat schon teilweise sehr beliebig gewirkt, so von der Story. Und ich hätte mir tatsächlich eher gewünscht, dass man Zeugen, die bei Barbara Salesch aussagen, die gut vom Dialog her und von der Erzählung her konstruiert hätte, und Barbara Salesch es dann irgendwie schafft, wie gesagt, durch Verhandlungsgeschick, durch gezieltes Nachfragen und durch Schlussfolgerungen, die sie dann zieht durch ihre Intelligenz, dadurch das irgendwie dann schafft, den Täter zu überführen oder eben halt auch wunde Punkte offen zu decken oder blinde Flecken, und Sachen sichtbar zu machen, die vielleicht so ein bisschen unterm Radar waren, und dass man so das Gefühl hat, da steckt so ein bisschen Raffinesse drin, und stattdessen hat man es sich doch sehr einfach gemacht, und das fand ich so ein bisschen schade, und deswegen fand ich, also es hat mich auch zu keinem Zeitpunkt, muss ich sagen, gepackt. Also ich weiß nicht, wie war es bei dir? Hattest du zu irgendeinem Zeitpunkt der Folge mal das Gefühl, boah, das ist jetzt spannend, oder das ist jetzt irgendwie dramatisch, was da passiert?
Nein, leider nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich gucke tatsächlich die Sendung ab und zu.
Okay.
Zwischen Weihnachten und Neujahr aber nur, ist mir aufgefallen.
Da guckst du das immer?
Da gucke ich das. Ich weiß auch nicht, das sind so Tage, da geht man ins Büro.
Da bist du melancholisch.
Da gehe ich so heim und so wie es letztes Jahr war. Und dann hast du halt um 15 Uhr Zeit gehabt, weil es ist ja eigentlich auch nichts passiert. Also zwei, drei News-Quoten hast du gemacht, hast noch ein paar Berichte vorgearbeitet. Und dann hockst du gemütlich auf der Couch, wartest eigentlich auf, dass du da Abendessen machen kannst. Und dann ziehst du dir halt Barbara Salisch rein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde es wahrscheinlich öfters gucken, wenn ich mehr, also wenn mir langweilig wäre, würde ich es vielleicht öfters gucken. Weil bei RTL Plus kann man es schön in einem Rutsch durchgucken. Da nerven die Werbepausen nicht so geil.
Das stimmt. Mhm.
Ich glaube, ich muss sagen, Fernsehen zum Nebenbei gucken ohne Werbung, ist es vielleicht okay?
Ja, würde ich auch sagen. Ich würde auch sagen, dass das okay wäre, ab und an mal zu gucken. Ich würde es tatsächlich auch öfter gucken, wenn das einfach tatsächlich besser gespielt wäre und wenn die Storys ein bisschen besser wären. Also das sind so die zwei größten Punkte, die mich immer daran stören, weil ich grundsätzlich so diese Figur Barbara Salisch sehr sympathisch finde eigentlich. Und wie du es auch schon in deinem Artikel geschrieben hast, ja, die hat irgendwie Charisma, die hat eine markante Stimme, die hat auch so ein bisschen sowas, wie soll ich das sagen, sowas Aufbegehrendes, also die hat sowas, so eine Schärfe, so eine gewisse Schärfe hat die, wo die dann irgendwie auch teilweise so dann Leute, die irgendwie aussagen und sich irgendwie vor Gericht nicht gut verhalten oder irgendwie sich in Widersprüche verstricken, die dann so ein bisschen zu entlarven, auch verbal, und das finde ich macht sie sehr gut. Das hätte ich mir auch in dieser Spezialfolge mehr gewünscht. Also grundsätzlich mag ich sie, mag ihr auch gerne zuhören. Mein großes Problem ist dann aber, dass auf der anderen Seite diese extrem schlechten Schauspielerinnen und Schauspieler stehen, die mich praktisch so dermaßen abtören und mich so sehr an meine Nerven gehen, dass ich es einfach nicht ertragen kann und teilweise einfach gar nicht gucken kann, weil das so ein dermaßen schlechtes Laienspiel ist, was da aufgeführt wird, dass ich dann praktisch eigentlich fast schon tragischerweise diese Sendung normalerweise nicht konsumieren kann. Und ich hatte halt gehofft, was aber leider nicht eingetreten ist, dass sie dieses Primetime-Special nutzen, um tatsächlich, ja, Barbara Salisch so ein bisschen in einen fiktiven Film zu entführen, in Anführungsstrichen, aber dann halt mit guten, professionellen Schauspielerinnen und Schauspielern arbeiten. Und das ist aber leider nicht passiert, weil die haben ja dann trotzdem praktisch nichts verändert. Also sowohl die Personen, die hinter der Kamera dafür verantwortlich waren, also die Leute, die die Story geschrieben haben, die Leute, die als Produzenten fungiert haben, die Leute, die als Regisseur fungiert haben, dieser Patrick Hammerschmidt und so, das waren alles Leute, die kommen so aus dem Scripted Reality Bereich, ne? Also die so für RTL, krass, Schule, Berlin Tag und Nacht, Köln 50667 und was hast du nicht alles gesehen geschrieben haben. Also keine Leute, die jetzt irgendwie für Primetime-Krimis verantwortlich wären. Und das hätte ich mir eigentlich gewünscht, weil so diese Konstellation Barbara Salisch, so wie sie ist, auf der anderen Seite aber professionelle Schauspieler, wie ich sie zum Beispiel in einem ZDF-Film oder in einem Tatort sehen würde, das hätte ich reizvoll gefunden.
Oder vielleicht, wenn du vielleicht irgendein RTL-Krimi zu Ende erzählt hättest vor Gericht. Oder vielleicht auch irgendein Fall, den es vielleicht wirklich gab, dass du den fiktiv umgesetzt hättest vor Gericht, wie es dann ausgegangen wäre.
Also so praktisch Barbara Salisch in so eine Art True-Crime-Erzählung einzubinden, meinst du?
Genau, vielleicht, dass du halt wirklich dann so weißt, oh, wie ging es denn aus?
Oder ein Cold Case, der wieder aufgerollt wird bei Barbara Salisch vielleicht.
Genau, also da sind ja die Möglichkeiten groß, und ich finde auch angesichts von 2,14 Millionen Zuschauern, finde ich, sollte man das auf jeden Fall nochmal probieren.
Aber ich muss auch sagen,
man hat wirklich fast das Geld fast falsch ausgegeben für Stefan Raab. Da hätte ich vielleicht, oder ich würde fast sagen, mache im Jahr 4 Folgen von Barbara Salisch in der Primetime.
Ja, ich muss sagen, da muss aber noch mehr, da muss das Ganze aber noch hochwertiger sein. Und zum Beispiel, ich muss auch sagen, also ich finde das so schade, weil gerade Filmpool ist ja eigentlich auch so ein bisschen ein so ein schizophrenes Unternehmen fast, weil das gibt ja einmal die Filmpool Fiction, glaube ich, die halt zum Beispiel auch den Münster-Tatort herstellt, also eigentlich verantwortlich ist für mit die erfolgreichsten Krimi-Filme, die es gibt in Deutschland, ja, also so mit 12, 13 Millionen Zuschauern. Und auf der anderen Seite eben Filmpool Entertainment, die halt so diese Scripted Reality, für mich Scripted Reality-Kacke produzieren, ne? So wie Aufstreife und
diese ganzen Kurzschuss. Man muss auch sagen, man muss auch sagen, dass diese ganzen, auch auf Streife, die sind wirklich auch schlecht geschrieben, weil
ja, man ja, hat natürlich.
Ja, mal, ja, aber nee, aber das Ding ist, auch von der Struktur her, es gibt ja manchmal so Fälle bei auf Streife, die enden halt dann völlig bananenweise halt irgendwie vor einer Wand irgendwie. Dann wird dann irgendwie so ein Paar kontrolliert und dann zicken die erst rum und dann gehen die Beamten hinterher und dann stellt sich raus, oh, ist ja doch alles in Ordnung. Oder du so denkst, ja, aber jetzt hätte doch eigentlich vor der Pause nochmal der Clash kommen müssen, der dann nach der Pause aufgelöst wird. Aber das sind dann halt immer so schwache Episoden, wo ich mir so denke, ja, aber eigentlich Drehbuch schreiben ist doch jetzt nochmal hier nochmal das und in jedem Akt nochmal irgendwie zu einem gewissen Veränderung des Falls zu kommen und dann irgendwie, ach ja, die haben jetzt eigentlich nur hinter der Grenze bislang noch nicht ihren Hund angemeldet, aber das ist ja alles legal. Und dass sie eigentlich von uns weggefahren sind, lag eigentlich jetzt daran, dass sie einen Parkplatz gesucht haben. Und dass der Mann eigentlich noch aufs Klo musste, ganz dringend, sonst hätte er sich in die Hose gemacht. Das sind so manchmal halt so Blaulicht.
So en masse produziert, ne? Also so am Fließband. Das ist natürlich auch so eine Kinderkrankheit, die dann in diesen Formaten drin steckt. Tatsächlich hätte ich mir gewünscht, dass RTL in dem Fall gesagt hätte, wir machen hier ein Primetime-Special, wir lassen das Ganze eben nicht von Filmpool Entertainment, sondern von Filmpool Fiction produzieren. Das sind ja wirklich die Krimi-Spezialisten im fiktionalen Sinne und deren Expertise und deren Machart, die beziehen wir sozusagen für dieses Format. Und ja, das ist dann halt eben die Frage, ob sozusagen das Filmpool intern nicht wollte, weil praktisch das normale Team, was halt für die Sendung zuständig ist, die Sendung nicht abgeben wollte an die Kollegen, die im gleichen Gebäude sitzen und, glaube ich, auch von dem gleichen Geschäftsführer geleitet werden. Oder ob praktisch RTL wiederum, ich will das jetzt nicht unterstellen, aber nur mal in den Raum werfen, dass es so sein könnte, zu geizig war, da in die Vollen zu gehen und es sich nicht leisten wollte, wirklich eine noch wesentlich qualitativere Version von dem Ganzen zu produzieren, eben mit besseren Schauspielern, in einem größeren Gerichtssaal, vielleicht mit noch einer besseren Optik. Und dann aber so eine halbgare Sparversion trotzdem draus gemacht hat, mit so ein bisschen filmischerem Stil, wo man dann unterstellen könnte, dass praktisch RTL eben dann nicht bereit ist, da volles Risiko einzugehen, um dann tatsächlich wirklich was, einen richtig geilen Film rauszuhauen da und einen Aufschlag mitzulanden und dann eher gesagt hat, ja, wir behalten da doch eine relativ billige Produktionsweise mit größtenteils Laiendarstellern bei. Auch in dem Daytime-Set drehen wir weiterhin und so. Dass man da halt eben gesagt hat, ja, wenn das dann so eine mittlere Quote, so eine solide, akzeptable Resonanz erzielt, dann sind wir damit zufrieden und dann überstrapaziert das unser Budget nicht so ein bisschen. Den Eindruck
also Stefan Raab so hätte die Quote auch ganz gerne gehabt.
Stefan Raab hätte die Quote auch gehabt, aber wir müssen natürlich auch sagen, es war jetzt diese erste Folge von so einem Primetime-Special von Barbara Salisch. Früher gab es das, du hast es gesagt, in Sat.1, aber jetzt nach langer Zeit. Ich würde mal sagen, dass wenn die jetzt zum Beispiel, es ist ja jetzt nicht so, aber wenn es so gewesen wäre, dass jetzt dann zum Beispiel in der nächsten Woche auch wieder ein Primetime-Special von Barbara Salisch gelaufen wäre, würde ich tippen, dass es so auf 8% oder so fällt.
Außer es wäre eine richtig gute Folge.
Aber ja, aber das ist in der Art und Weise wird es nicht sein. Also ich will noch mal, also auch die Schauspieler, also ich muss auch wirklich jetzt noch mal sagen, ich will niemanden beleidigen. Ich fand, es gab eine einzige Schauspielerin, die hat einen recht ordentlichen Job gemacht, das ist die gewesen, die Mutter gespielt hat. Da habe ich dann auch geguckt, das ist auch eine Schauspielerin, die ist auf Wikipedia eingetragen, die spielt auch häufiger in fiktionalen Produktionen mit. Der Rest, das waren Darsteller, die teilweise bei Berlin Tag und Nacht, bei Köln, bla bla bla, und andere Formate Scripted Realities mitgespielt haben. Das hast du dann natürlich gemerkt und deswegen haben die in dieser filmischen Optik und auf Hochglanz getrimmten Optik teilweise echt total deplatziert gewirkt, weil das Spiel dann trotzdem so schlecht war. Und zum Beispiel auch diese eine Richterin, die fand ich ganz schlimm. Wie hieß sie? Ich hatte mir das mal rausgeschrieben. Kortak, genau, Kortak hieß sie. Das war die mit der Brille, mit der schwarzen Brille. Und die fand ich ganz übel. Und ich fand zum Beispiel auch so diese Szenen, die dann zwischen den Prozesstagen im Flur vom Gericht gedreht wurden, wo sich dann zum Beispiel die Richterinnen und Richter untereinander unterhalten haben. Teilweise wirklich ganz, ganz fürchterlich. Also extrem gestellte Dialoge und auch im Gerichtssaal. Also sehr viel hat es so dieses, ich hatte wieder oft den Eindruck, dass es sehr stark runtergerattert wird. Ne? Also der erste Teil der Folge war ja auch nur, da wurde praktisch nur der bisherige Ermittlungsstand runtergerattert. Teilweise von Gutachtern, von einer Polizistin, die da war. Und das war alles ganz schlecht aufgesagt. Und ich muss wirklich mal sagen, an dieser Stelle, ich fand das für Primetime teilweise, was da als schauspielerische Leistung geboten wurde, wirklich peinlich. Und da musste ich auch wirklich sagen, also, dass ihr das jetzt in der Primetime wirklich über den Sender gebt, das ist schon eine kleine Bankrotterklärung. Also eigentlich einige Teile dieser Sendung hätte man eigentlich wirklich in der Primetime nicht senden können. Also ich fand, das war über große Strecken schauspielerisch nicht Primetime-würdig und normalerweise hätte RTL da sagen müssen, wir drehen hier jetzt mal einen Piloten, wir probieren das aus, aber das können wir so nicht senden. Also sorry, das muss ich echt.
Was ich noch abschließend sagen muss, was mir da so ein bisschen gefehlt hat, immer den kleinen Blick ins Richterzimmer. Also man hat ja dann am Ende 25 Jahre gegeben, man hat es nicht so wirklich ausgegeben, also lebenslang, mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Ist für mich eigentlich auch fraglich, ob du dem, oder sind es 15 Jahre inzwischen? Wie lange geht es lebenslänglich?
15, du, das weiß ich jetzt noch nicht. 15, naja. Glaube ich, ja.
Ja. Aber dass du dann halt, ich wüsste nicht, warum der jetzt Sicherheit, also der hat eine Frau umgebracht, nachdem er sie, wissen wir auch nicht, angeblich 8 Jahre gequält hat, glaube ich auch nicht so, dass jemand das so lange überlebt und dann am Ende nur 2 Wunden hat. Auch der ganze Plot, also wirklich. Aber dass jemand dann 25 Jahre plus Sicherheitsverwahrung bekommt, wie alt war der? 40, 65, kommt er dann, würde dann wieder rauskommen und dann müsstest du so einen alten, gebrechlichen Mann noch theoretisch bis zu seinem Lebensende in Sicherheitsverwahrung reingeben und auch wie man auf die Idee kommt, dass man ihnen zu viel gibt. Ich meine, das wäre nochmal interessant gewesen, die Urteilsbegründung auch, dass man irgendwie, dass die 2 Co-Richter bei so einem Fall, der so wichtig ist, ja gar nichts sagen. Also es ist ja auch so, dass bei so einem Fall eigentlich nicht nur, also dass die anderen Richter auch um was vorzutragen haben und nicht nur die anderen Komparsen, die man sonst immer hat. Auch die Schöffen wirken
ja völlig blass. Ja, ich muss auch sagen, also ich fand es auf der einen Seite nachvollziehbar, dass man diese bekannten Gesichter von Salesch damit reinnehmen wollte, um irgendwie auch Salesch, also das Format Salesch zu bleiben. Aber ich finde halt tatsächlich, dass ein Großteil der Richter, ich nehme diesen Römer da mal mit aus, weil den fand ich noch ganz okay, nicht fähig war, sozusagen wirklich eine Primetime-Sendung zu tragen, weil man da doch sehr stark gemerkt hat, dass ich habe eben diese Richterin genannt, aber auch dieser Anwalt, der so diesen komischen Scheitel hat, was sie auch immer nachgemacht haben. Und dann noch die, wie heißt diese andere, weiß ich jetzt nicht, diese andere Richterin, die auch schon so lange dabei ist, oder die Anwältin, da merkst du halt, die reden eigentlich zu schnell. Und denen fehlt so dieses Timing beim Sprechen auch mal Pausen zu lassen, was du brauchst in einer Primetime-Sendung, um da auch die Story dann wirklich diesen Spannungsbogen aufzubauen. Und das hat teilweise alles schon sehr runtergeleiert, sehr aufgesagt gewirkt. Und deswegen hätte die Entscheidung getroffen werden müssen, dass auch die Kolleginnen und Kollegen von Salesch, also die Anwälte und Anwältinnen, die Strafverteidiger, was hast du nicht alles gesehen, auch mit wirklich professionellen Schauspielern besetzt worden wäre. Also ich hätte da wirklich Salesch in ein anderes Setting gesetzt und vielleicht abschließend auch nochmal in ein anderes Studio. Ich weiß ja nicht, wie findest du das Studio? Ich finde ja, dass das Studio ziemlich, das ist okay, aber ich fand zum Beispiel, dass da wird ja auch mit hellen Farben gearbeitet, also mit so Pastell- und Cremetönen, und ich finde halt, das ist für eine Daytime-Produktion ist das okay. Ich habe mich auch mal mit Studio-Design beschäftigt, deswegen weiß ich, dass Sender in der Daytime eine andere Farbgebung im Studio-Design fokussieren, also in der Daytime eher hellere Töne, aber in der Primetime, um so auch so ein Abendflair zu kreieren, wird dann halt eher auf dunklere Farben gesetzt, und deswegen hat für mich dann dieses Helle nicht mehr so gepasst, und da hätte ich mir dann halt auch gewünscht, dass ein größerer Gerichtssaal mit mehr räumlicher Tiefe,
ja, hast,
mit
hast
mehr
du
Zuschauerrängen,
ja auch, genau,
mit einem Oberrang,
ja,
vielleicht
jedes
dann noch
Gericht
mal.
Hat ja auch verschiedene Gerichtssäle, die nicht alle immer bespielt,
genau,
werden müssen. Also ich saß,
genau,
in meinem Leben, in meiner Zeit als Chef, immer in drei verschiedenen Gerichtssaalen.
Ja. Ja.
Da wurde halt auch dann immer angepasst, wie groß muss das sein, was wurde da jetzt eigentlich verhandelt. Es gab auch Fälle, da saßen wir uns fast auf den Füßen. Aber es gab auch Fälle, da hatte man einfach den großen Gerichtssaal, weil es halt die letzte Veranstaltung des Tages war um 14 Uhr. Und da hast du auch gewusst, das ganze Ding ist in 2 Stunden durch, weil auch Richter ja auch immer einen interessanten Zeitplan erstellen. Aber wie du schon sagst, man hätte das vielleicht noch ein bisschen ändern können. Jetzt ist es halt gelaufen. Jetzt würde ich fast sagen,
jetzt ist
das ganze,
ja,
Thema ausdiskutiert. Ich meine, die Kollegen sollten sich vielleicht an uns unseren Rat mitnehmen. Ansonsten kann man da eigentlich nicht mehr viel sagen, außer es ist halt jetzt so passiert.
Es ist
und
würde
fast sagen, wir sprechen dann nächste Woche nochmal miteinander, denn ich möchte eigentlich auch unser Podcast oder Sitcom-Special weitermachen. Und ist nicht nächste Woche Allerheiligen?
Ich glaube ja. Mhm.
Dann könnten wir nächste Woche doch über Two and a Half Men reden.
Sehr gerne. Über Two and a Half Men immer.
Gut, alles klar. Dann würde ich schon mal sagen, schönes Wochenende und bis die Tage.
Gleichfalls.
Ciao.
Bis dahin. Tschüss.